bin wieder in einer anderen Welt angekommen. Einige Zeit Indien und dann eine Woche direkt danach Jugendevangelisation im Plauen, in Uelzen, Entschuldigung, im Vogtland. Jeden Abend wäre diese Kirche gerammelt voll mit Stehplätzen. So viele Jugendliche waren da. Und ich bin auch so ein bisschen gekennzeichnet, nicht nur, weil ich in der Nacht zurückgekommen bin nach der Veranstaltung am Samstagabend, sondern auch, weil ich noch immer beeindruckt bin von dem, was Gott durch Schwäche hindurch Großes tun kann. In Indien durften wir 14 Tage mit unserer indischen Familie und der indisch-deutschen Mischung leben. Eine Woche war sehr erholsam, viel geschlafen, dann wurde es langweilig. Dann wäre ich am liebsten irgendwo auf die Straßen gegangen und hätte irgendwo was nicht besichtigt oder so. Nach kurzer Zeit hast du ja sowieso das meiste gesehen. Und wie Müll aussieht, das weißt du auch ganz schnell. Und wie das Huben geht, das weißt du auch ganz schnell. Aber dann habe ich zwischen all dem ein indisches Wort gelernt, das ich euch gerne beibringen möchte, was zu dem persönlichen Wort passt, weil Sohn und Schwiegertochter, die hatten dann Hausbibelkreis und Lobpreisteam treffen und dann war ein Mann dabei, ein Schlagzeuger, so einen habe ich noch nie gesehen, was der Junge drauf hatte, ich war absolut hin und futsch, aber der wurde jede Nacht so gequält, dass er mit Horrorträumen aufgewacht ist und dann Selbstmordgedanken hatte. Er sagte, ich kann nicht mehr schlafen, weil ich Angst habe vor dem Würgen in der Nacht. Und dann war ich sehr stolz auf meine Familie. Die haben gesagt, komm, du kannst das Wochenende bei uns leben. Aber der Hintergedanke war, Papa ist ja da, der kann ja für den beten. Also habe ich für ihn gebetet. Und danach sitzen wir dann noch beim Abendbrot eine Zeit lang zusammen und ich fange an, mit meinem gebrochenen Englisch ein bisschen Seelsorge zu machen. Und dann sage ich, Mann, in deinem Leben ist sicher eine Menge Müll passiert und deine Seele ist ganz wund. Du brauchst jetzt ein Pflaster. Und jetzt wusste ich aber nicht, was Pflaster auf Englisch heißt. Dann frage ich meine indische Schwiegertochter, was heißt denn das auf Indisch? Und dann habe ich ein indisches Wort gelernt, das heißt in Indien Hansaplast. Ich fand das sowas von genial. Also jetzt weiß ich, wenn du Seelsorge in Indien machen willst und sagst, er braucht ein Pflaster vom Heiligen Geist auf seine Seele, dann sagst du, du brauchst Hansaplast. Und er weiß Bescheid. Aber so wie Gott ja ist, ja, dann nutzt er das. Und ich muss ihm das sagen, nachdem wir 2-3 Mal noch weiter gebetet haben, danach kam er aus der ersten Nacht und sagte, ich habe gut geschlafen, ohne Panikattacken. Dann dachte ich, das ist Gott. Das ist Gott. Ich werde noch gleich ein bisschen in die Predigt hinein erzählen, was dann in Uelzenitz so passiert ist. Aber ich möchte uns erst den Predigttext geben, den ich ausgesucht habe. Und ich lese den in 2 Etappen, weil wir sind ja mit Markus-Evangelium unterwegs. Ich bin froh, dass ich nicht über Johannes den Täufer predigen musste und was mit ihm geschehen ist. Danke, Birol, dass du das gemacht hast, dass du dich rangetraut hast an dieses Thema, wo man normalerweise nie drüber predigt. Außer als erschreckendes Beispiel, du hast es ja mal gesagt, überleg dir genau, wen du heiratest. Ich lese die Fortsetzungsgeschichte davon aus Markus 6, Vers 30 bis 43. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr alleine an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Kleiner Ansatz an dieser Stelle, bevor ich weiterlese. Es war für mich sehr interessant zu lesen, die Apostel waren ja 2 und 2 ausgesandt worden. Sie sollten das Reich Gottes predigen, sie sollten die Kranken heilen, sie sollten in seinem Namen Jesus bekannt machen. dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und dann kommen sie zurück. Und hier habe ich gedacht, hier passiert was ganz Sonderbares. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch kann sagen, was der Herr Jesus in seinem getan hat letzte Woche, dann kamen ganz viele Sachen vielleicht, ach, mir ging es mit dem Rücken nicht so gut und dann habe ich gebetet und dann war die Sache klar. Oder dann würden wir sagen, ach, ich hatte so Sorgen und plötzlich waren die weg. Wir würden das immer sehr stark ich-bezogen sehen. Die Jünger kamen zurück und waren voller Lobpreis und Anbetung, was Gott durch sie durchgetan hatte. Und das, denke ich mir, ist eine Dimension, in die ich gerne wieder hinein möchte. Ich möchte von meinem weggucken auf das, was Gott tun will. Ich gehöre ja zu den Leuten, die eine gewisse Menschenfurcht haben, wenn sie auf der Straße mal Zeugnis geben sollen oder beim Nachbarn oder so. Dann überlege ich immer, wie kann ich das von hinten so ganz langsam so mit irgendeinem Trick bei ihm irgendwo landen. Und weil das mir so schwerfällt, lasse ich das am besten ganz sein. Aber die Jünger sind mit ihrer ganzen Menschenfurcht, mit allem, was sie hatten, losgegangen und sie haben Wunder erlebt. Wunder Gottes erlebt. Was für ein Hammer. Und sie kommen zurück und berichten dem Herrn Jesus und dann passierte das, was mir eigentlich auch passiert ist in dieser Nacht und bis auf heute Morgen. Ich bin immer noch müde von der Woche mit den Jugendlichen, mit denen ich unterwegs war. Du kommst dahin und der Laden ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Sie stehen da noch. Am zweiten Abend deutlich über 200 Jugendliche, die kamen. Und dann sagen sie so, Paul, ich gebe dir ein Thema, predige mal darüber. Und dann denkst du, ey, da trennen mich 40, 50 Jahre zu denen, die da sitzen. Was kann ich denen denn noch sagen? Da bist du hilflos. Ich meine, wenn jetzt ein Seniorenkreis da gewesen wäre, dann würde ich sagen, Jesus ist auch für Ischias gut. Ja? Also da finde ich ganz schnell einen guten Ansatzpunkt, weil das ist so ein Stückchen die Welt, in der ich lebe. Und dann habe ich gemerkt, wie die Gegenwart Gottes kam und ich durfte vom Evangelium austeilen. Dann kommen die und schleppen mich in eine Schule rein. Der Direktor sagt, soll mal kommen, dann sitzen lauter Kiddies, ich sag mal so vielleicht maximal 12 Jahre in der Sporthalle auf dem Boden um dich rum und die sagen, jetzt predige mal das Evangelium. Vor 2 Jahren warst du auch noch da und wir wissen noch, was du gepredigt hast. Ich wusste das nicht mehr. Ich dachte, hoffentlich wiederhole ich mich jetzt nicht. Und du merkst, die Lehrer kommen nachher und sagen, hey, die waren ja die ganze Stunde ruhig. Ja, ich sage, das ist normal, wenn Gott kommt. Ja, verstehst du? Du bist hilflos und Gott füllt leere Hände. Mich hat es zutiefst bewegt und ich möchte Gott dafür die Ehre geben in allen Punkten. Trotz der ganzen Müdigkeit, wenn man dann spät in der Nacht oder am frühen Morgen zurück nach Berlin kommt, der Herr hat Großes getan. Und ich lese jetzt ein kleines Stückchen nochmal weiter, aber ich möchte vielleicht ein Beispiel. Jeden Abend wurde zum Kreuz gerufen, ist ja gute evangelische Kirche. Aber die gute evangelische Kirche hatte parallel dazu einen Raum geöffnet, wo Leute kommen konnten, die während der Veranstaltung beteten. Und da kamen sie aus allen kirchlichen Kreisen, Methodisten, Baptisten, Freikirche und so weiter zusammen. Da war ein ganzer Raum gefüllt mit Senioren, die gebetet haben, dass unten den Jugendlichen die Ohren nicht weggeflogen sind von der Lobpreismusik und von der Predigt, dass sie wirklich nicht leer zurückkommt. Und dann wurde jeden Abend zum Kreuz gerufen. Der erste Abend war noch ein bisschen tröpfchenweise, dann haben sie wahrscheinlich gedacht, was das für einer ist, der da redet. Aber am Donnerstag war für mich ein ganz tiefes Erlebnis. Ich hatte so innerlich das Zeugnis, das wird einer der Höhepunkte sein. Und das war es auch. Am Anfang kam keiner und dann brach sich eine Welle. Normalerweise wird dann immer noch ein Lied zum Schluss gesungen. Man wird gesagt, jetzt gibt es oben auf der Empore noch was zu essen. Und dann quatscht man zusammen und dann geht man nach Hause. Da konntest du kein Ende machen. Ich denke, wir haben fast eine Stunde lang für Jugendliche gebetet. Und was für mich das Erstaunlichste war überhaupt, was ich lange nicht mehr gesehen habe, es kommt ein Mädel zu mir nach vorne, in Tränen aufgelöst, komplett kaputt und sagt, ich habe so schlimm gesündigt, ich weiß gar nicht, wie ich zu Gott kommen kann. Und ich sah, jetzt bist du ja da. Aber wenn du schon gesündigt hast, dann sag das dem Herrn Jesus. Ich sag, die Musik ist sowieso so laut, du kannst es ruhig laut formulieren, ich verstehe das sowieso nicht. Du stehst vor dem Lautsprecher, dir fliegen die Ohren weg und du siehst nur, wie sie anfängt, die Lippen zu bewegen, die Tränen fließen. Ich habe für sie gebetet und dann sie an Mädel weitergegeben, dass sie noch eine Zeit lang in den Arm genommen werden konnte. Am nächsten Tag, am nächsten Abend kommt dieses Mädel nach vorne gestürzt zu mir und sagt, Paul, ich muss dir sagen, seit dem Abend geht's mir gut. Da dachte ich, so muss Evangelisation sein, dass Gott selbst kommt, dass ich nicht ein Sündenregister vorlegen muss, um zu sagen, jetzt komm mal zum Kreuz, es wird erledigt, sondern dass man feststellt, der Herr ist mächtig, der Herr ist groß und er ist heute noch da, um Menschen von Neuem ins Leben hineinzuführen. Mich hat es bewegt, jeden Abend. Und ich könnte jetzt Geschichte an Geschichte an Geschichte erzählen, aber hier, das ist mir so klar geworden, du redest nicht über Sünden, sondern plötzlich sind diese Dinge klar. Das ist das, wenn der Himmel sich langsam senkt und ich auf einmal verstehe, so kann ich vor Gott nicht stehen, dass selbst ein Jesaja sagen muss, wie die Gegenwart Gottes kommt, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Ich lese die Geschichte weiter, was mit den Jüngern jetzt passierte. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen. Bin ich jetzt irgendwie zu wild oder so? Och, ich umarme auch mal einen Ständer. Und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist schon fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu Hunderten und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Klammer auf, plus Frauen und Kinder. Ich habe oft über diese Geschichte gepredigt, über den Jungen, der die Brote und die Fische gegeben hat. In der Parallelstelle wird es ja beschrieben. Und was der für ein Erklärungsproblem hatte, wie er mit den Körben nach Hause kommt. Mutter schickt dich mit 2 Fischen, 5 Brote zurück und du kommst mit ein paar Körben, die Jünger tragen mussten. Wie willst du dir erklären, was gewesen ist? Ja, verstehst du? Das war immer so eine Lieblingsgeschichte. Aber mir ist aufgefallen, wie ich über diese Geschichte nachgedacht habe, es sind so viele Geheimnisse da drin, die wir so ohne weiteres nicht kennen. Und ich will euch so ein paar Geheimnisse nehmen. Das erste Geheimnis fiel schon an bei Johannes dem Täufer. Mich hat es gewundert, was muss da passiert sein, dass Menschen viele Kilometer von Jerusalem in die Wüste gehen zu einem Heuschreckenesser, zu einem Langhaarigen, zu einem, der abartig aussieht, nur um ihre Sünden zu bekennen, um sich taufen zu lassen. Ohne dass Facebook benutzt wurde, ohne dass Flyer gedruckt worden sind, ohne dass die Rufer durch die Straßen gegangen sind. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wenn das jetzt passieren würde und wir würden jetzt, sagen wir mal, nach Eberswalde, Du bist nach Eberswalde und fängst an, Leute zu taufen, und wir würden sagen, okay, wir gehen mal los. Ich sage, ich komme morgen später zur Arbeit, ich bin noch bei Johannes. Was machst denn du da? Ja, hast du noch nicht? Und dann geht eine Welle los. Und man hat Untersuchungen gemacht, dass Johannes gar nicht einzeltaufen konnte, weil so viele kamen. Der hat Massentaufen gemacht. Alle runter, zack, zick, zack. Und hier haben wir das gleiche Phänomen. Wir haben das gleiche Phänomen. Die Jünger sind müde, sie sollen zu einem einsamen Ort gehen und sie kommen hin, ohne dass eine Bekanntmachung gelaufen ist, sind die Leute in Massen da. In Massen da. Die haben Hunger, nicht nur, dass sie gesund werden, sondern Hunger, dass sie sagen, so können wir vor Gott nicht bestehen. Und seit Tagen höre ich Geschichten rauf und runter. Ich weiß nicht, wie oft ich die Predigten inzwischen gehört habe von Johannes Hartl, das Brüllen des Löwen. Du kannst es bei jeder Erweckung sehen, auf einmal kommen Leute ungefragt. In den 50er Jahren auf den Hebriden in der Isle of Lewis, da wird ein Prediger gerufen, der kommt dann schließlich in die Gemeinde, predigt bis spät in die Abendstunden und dann geht er raus. Da ist draußen vor der Kirche eine riesen Menschenmenge und der Kirchwart oder der Messner, der steht daneben und er ist also absolut hilflos, dieser Pastor. Den kannst du übrigens noch im Internet live abhören, wo er über diese Geschichte referiert, in gutem schottischem Englisch. Und dann steht er da so absolut verlegen und dann sagt der Messner, ja, vielleicht sollen wir mal ein Lied mit denen singen. Dann singen sie ein Lied und dann sind sie, ist das Lied zu Ende, sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Da sagt der Messner, also bringen sie mal am besten in die Kirche rein. Und dann läuft die Veranstaltung bis morgens 4 Uhr. Und dann kommen sie aus der Kirche raus und dann kommt jemand und sagt, komm mal mit, vor der Polizeistation haben sich Massen von Menschen in dem Dorf gefunden, weil sie wussten, der Polizeipräsident, der ist ein gläubiger Mann. Ich habe mich gefragt, wenn der Himmel sich auf die Erde senkt, dann passieren auf einmal Dinge, die absolut unglaublich sind. Und wisst ihr, ich habe diese Sehnsucht danach, dass ich das erleben darf. Ich bin an manchen Punkten so müde geworden, einfach nur Gottesdienste zu haben. Ich meine, ich mag euch und ich mag den Lobpreis, aber es gibt noch was ganz anderes. Es gibt noch was ganz anderes. Und ich möchte euch ermutigen, darüber zu träumen, darüber nachzudenken, dass der Himmel wieder auf die Erde kommt, dass Dinge anders sind, dass Dinge anders werden. Das kann man nicht machen und es gibt auch kein Methodenbuch, was darüber geht, sondern das ist einfach nur, es kann passieren von heute auf morgen, dass Gott sagt, jetzt ist dran. So wie in Oelsnitz, in dieser Kirche, wo du nichts machen kannst. Du stehst als alter Sack vor jungen Leuten und du fängst an, von der Güte Gottes zu reden und auf einmal passiert's. Ich stehe daneben und bin absolut baff. Vor jeder Veranstaltung kommen die Jugendleiter, die das organisiert haben, zusammen und feiern gemeinsam Abendmahl. Normalerweise darf das nur der Pfarrer austeilen, aber die haben gesagt, Paul, du bist geistlich genug, du darfst das. Die ganze Zeit ist nicht ein Pfarrer dort aufgetaucht bei der Abendmahlsfeier. Aber ich will euch was sagen. Dann stehe ich da und sage, wer bin ich? Und dann teile ich dieses Brot auf und sage, ich will gar nicht gehen, weil sich schon in dem Raum die Gegenwart Gottes lagerte. Ich muss das irgendwie gefühlsmäßig noch bearbeiten. Aber das sind Dinge, das sind wildfremde Jugendmitarbeiter, die was organisiert haben, die haben, ach, wie Jugendliche, so sind Technik und alles aufgefallen. Aber ich merke, wie der Geist Gottes fließt. Ihr Lieben, ich habe Hunger nach dieser Realität. Und ich möchte es nicht alleine erleben, ich möchte es mit euch zusammen erleben. Die Folge von dieser Erweckung auf der Isle of Lewis war, dass über Jahre die Gebetsstunden besser besucht waren wie die Gottesdienste. Dass Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und das ist ein weiteres Phänomen hier. Ich wüsste ja gern, was Jesus während dieser Zeit gepredigt hat. Der fängt an zu predigen und die Leute bleiben sitzen. Bei uns guckt man nach spätestens nach 40 Minuten, jetzt werden die Kartoffeln langsam kalt. Paul, hör auf, komm zum Punkt. Aber wenn die Gegenwart Gottes kommt, ein Zeichen, wenn der Himmel sich neigt, spielt Zeit keine Rolle mehr. Und ich hätte gerne gewusst, was Jesus gepredigt hat, das scheint für Markus nicht das Thema gewesen zu sein. Und ich bin überzeugt, entschuldigt, wenn ich dazu sage, ich glaube, dass es wichtig ist, dass das Seminar nächste Woche kommt, aber ich glaube nicht, dass der Herr Jesus gepredigt hat, wie kann ich besser prophetisch reden. Weil sehr häufig ist das alles nur, dass wir diese Gaben endlich empfangen, um dann irgendwo, ich glaube, in der Gegenwart Gottes verschiebt sich alles. Ich glaube nicht, dass er gepredigt hat, wie kann ich besser in Zungen reden. Ich glaube nicht, dass er gepredigt hat, wie kann ich besser Kranke heilen, sondern der hat es demonstriert, dass es geht. Ich glaube, manchmal sind wir so verkopft in unseren Gemeinden mit irgendwelchen Theorien. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Paulusbriefe lesen und was er darüber gesagt hat. Aber wenn der Himmel sich neigt, dann geht es ganz anders. Während dieser Zeit in Plauen war eine junge Frau, die will in Görlitz mit ihrem Mann Gemeinde gründen oder evangelisieren und die wollte das kennenlernen. Und wir sitzen so einen Nachmittag beim Essen zusammen und sie wollte wissen, Paul, erzähl mal aus deinem Leben. Und dann fängst du an, auf einmal zu reflektieren, was in deinem Leben schon mal gewesen ist. Und dann fiel mir ein, das habe ich ihr dann so erzählt, um ein bisschen in die Biografie reinzugehen, dass ich als guter Evangelikaler in die Jesus-People-Bewegung kam. Da kommst du zum Nollendorfplatz, damals, der hat sich ja gefüllt durch Leute, die einfach nur so gekommen sind. Und dann haben die mir innerhalb von kürzester Zeit die Jugendleitung anvertraut. Dann hast du etwa so aus Erinnerung, ich meine, je mehr ich das erzähle, umso mehr werden das, 150 ehemalige Drogenabhängige. Ich war der Einzige, der nur Krombacher Pilz kannte. Ich weiß noch, Volker Spitzer hat mich eingesetzt und in 10 Jahren ist er einmal gekommen. Da wurde nicht gefragt, wie gehst du damit um? Ich hatte doch überhaupt keine Ahnung. Wie ich den ersten Gottesdienst, Jugendgottesdienst gehalten habe, kam ein Mädel von der Straße, bekehrte sich, war so aus Erinnerung 15, 16 Jahre alt. Ich dachte, wow, das ist ja ein Start, wa? Und dann sagt sie, ja, ich habe aber vorhin eine scharfe Pistole gekauft. Was mache ich denn jetzt damit? Da habe ich den seelsorgerlichen Rat gegeben, verkauf sie wieder. Ja, versteht ihr? Ich habe ja keine Ahnung gehabt. Man hat mich nicht gelehrt, wie das geht. Ich kann mich an Jugendfreizeiten erinnern, wie die Dämonen regiert haben und ich hatte keine Ahnung. Aber ich kann euch sagen, die Gegenwart Gottes kam immer im richtigen Zeitpunkt zur Hilfe, sodass ich nicht nur überlebt habe, sondern dass ich gelernt habe. Ich könnte heute Seminare halten, will ich aber gar nicht. Ich möchte sehen, wie die Gegenwart Gottes kommt, weil ich glaube, dann wird er uns durch den Heiligen Geist lehren, die Dinge, die wir tun müssen. Weil ich glaube nicht, dass der Herr Jesus ein Methodenteaching gehalten hat. Wenn ich durch die Evangelien lese, was war Jesus wirklich wichtig, was er gelehrt hat? Liebet eure Feinde. Hey Jesus, ich kann es. Ja, dann brauchst du mehr von mir. Tut wohl denen, die euch hassen. Kann ich nicht. Herr Jesus, ich kann nicht schlafen, weil mich Dämonen plagen. Dann komm, lass dich berühren. Ich glaube, wir brauchen wieder die Jesus-Wirklichkeit. Die Jesus-Wirklichkeit. Ich möchte gerne mein ganzes theologisches Wissen so nehmen und komplett die ganze Methodik, die ich in vielen Büchern gelesen habe, in die Tonne hauen für einen Moment, wenn ich merke, dass der Himmel sich auf die Erde lagert. Ich möchte dichter an sein Herz kommen, damit ich nicht immer so bedürftig da stehe und sage, Herr, berühre mein Herz, ich bin noch nicht vollkommen, das weiß er sowieso. Aber ich möchte in seine Gegenwart kommen und dann vielleicht wie Jesaja sagen, Herr, wer bin ich? Ich bin Pastor, ich versuche gut zu leben, aber berühre meine Lippen, denn ich bin unrein. Dass es mir wieder klar wird, ich kann keinen Schritt gehen, ohne dass du kommst. Haben wir nach sowas noch Hunger? Ich lese in dieser Geschichte, dass Jesus extrem lange gepredigt hat. Und ich merke, wie die Jünger auf die Uhr geguckt haben, weil sie gesagt haben, okay, jetzt ist langsam Essenszeit. Vielleicht knurrt in ihnen selbst der Magen so. Ich habe gedacht, Ziehen Sie jetzt ein Methodenbuch, wie man das macht, aus der Tasche? Ich glaube zutiefst, Sie hatten alle Ihre Hände noch zu voll mit irgendwelchen Normalgedanken. Ich dachte, willkommen in meiner Wirklichkeit. Herr Jesus, meine Hände sind zu voll. Mit meinem theologisch angesammelten Wissen, wie was gehen sollte, mit Methodik, wenn man lange betet, kommst du ganz besonders. Ehrlich, wenn es so wäre, dann würde ich jetzt, ach, lassen wir das. Ich habe mich gefragt, was mit den Jüngern passierte und ob sie bereit waren, diesen Preis zu zahlen. Jesus fragt, was habt ihr denn? Dann, ja, nichts. Ist ähnlich wie bei uns. Wir haben 3,7 Millionen Einwohner inzwischen in Berlin. Und wenn ich hier reingucke, naja, wir sind ja nicht die überwiegende Anzahl hier. Da waren in Oelsmitz mehr in der Kapelle. Und dann sagt er, teilt aus. Dann gucken wir hin und sagen, wer sind wir denn? Wer bin ich? Und ich wäre gerne dabei gewesen in der Diskussion, wie sie losgingen mussten und dass die Leute sich in Gruppen lagerten. Felix, wenn wir beide Jünger gewesen wären, ja, Jesus hätte gesagt, teil die Gemeinde mal auf. Ich gesagt, also jetzt hat er schon so lange geredet, was will er jetzt noch? Ja? Ehrlich, die verhungern uns beim Aufteilen. Ich glaube, so hätten wir miteinander, oder ich hätte mit dir so gesprochen, du hättest gesagt, ja, rede du mal, der Meister wird es schon machen. Ich sage, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die werden ins absolute kalte Wasser geschmissen. Die hatten null Plan, was jetzt passiert. Und dann kommen sie mit den paar Heringen und mit ein paar Broten da an. Wa? Ach, nee, waren ja keine Heringe, aber. Und dann geben sie dem Herrn Jesus. Und dann sagt er, teilt aus. Da spätestens hätte ich die Krise gekriegt. Ja. Ich sage, Jesus, ich nehme das Brot, ich nehme da vorne die sind am nächsten. Ja. Da können die sich drüber schlagen. Sind nur 50 in dieser Runde. Ich würde mal gern wissen, was sie gedacht haben. Und dann sind wir mitten in unserer normalen Realität. Ich glaube, Zweifel ist absolut angebracht. Wenn du nicht mehr zweifeln kannst, kannst du nicht zu Jesus gehen und fragen, begegne mir. Ich glaube, die Jünger hatten Zweifel ohne Ende. Die sind nicht, wow, Jesus, mit dir werden wir jetzt mal 5000 Männer und Kinder und Frauen abspeisen. Das geht, ach Quatsch. Ich möchte unsere Gemeinde nochmal herausrufen, zu zweifeln über deine Erkenntnisse, die du bisher hattest, damit du zu Jesus gehst und sagst, begegne mir in meinem Zweifel, dass wieder Glaube wächst. In einer dieser Predigtserien von Johannes Hartl zitiert er einen Bibelvers, den ich für absolut notwendig halte, und seit dieser Zeit kommt er mir Tag für Tag immer wieder in meinen Kopf. Die Jünger versuchen, einen Dämon auszutreiben und schaffen das nicht. Das wäre typisch Paul. Aber sie fangen jetzt nicht an und sagen, das liegt an der Schwiegermutter, die noch als Medium tätig ist. Die sind, ihr habt zu leise geboten oder was auch immer. Sie kommen also nicht mit Derek Prinz, ja, und sagen, geh mal alles durch. Letzte Seite, persönliches Bekenntnis, das ist alles irgendwo ein Stückchen wichtig. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt in der Frage, dass die Jünger zu Jesus gekommen sind und haben diese Frage gestellt, warum konnten wir nicht? Welche Frage? Die hätten ja 1000 Ausreden gehabt, um rumzueiern. Und seit dieser Zeit frage ich mich, Paul, warum kannst du nicht? Und diese Frage will ich nicht rhetorisch in den Raum stellen, sondern die möchte ich direkt zu Jesus hinstellen. Die sind ja direkt zum Meister gegangen und haben gesagt, Meister, warum kann ich nicht? Ist das eine gute Frage? Und wenn man dann auch die Ohren auf hat und er dann sagt, hey, Moment, das geht nur durch Gebet, später ist dann zu Fasten noch dazugekommen, in Spätschriften, dann heißt das nicht, du musst jetzt tierische Gebetsstunden machen, sondern das heißt, du musst ganz dicht an mein Herz kommen, damit wir von Herz zu Herz miteinander reden können und ich dir dann sagen kann, was jetzt dran ist. Das hat nichts mit Gebetsleistung zu tun, sondern mit einer Herzensverbindung. Und dann stelle ich fest, Herr Jesus, ja, du hast recht, da bin ich sehr dünnhäutig. ich bin in meiner Machbarkeitsstruktur noch. Ich möchte lieber Derek Prinz Plan A, B, C, D machen und dann klappt's. Ich empfehle das Buch trotzdem zu lesen, aber bitte nicht als Methode, sondern als Mutmacher. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Die Jünger machten eine Riesenerfahrung in der Jüngerschaftsausbildung. Sie kommen mit leeren Händen. Sie müssen alle Methodik beiseite legen, alles Logische beiseite packen, um zu erleben, wie Gottes Größe kommt. Ungefragt, mit einer Stärke und Intensität, wie wir es uns gar nicht mehr vorstellen können. Ich mache extrem viel Mut. Nimm dir Bücher und lese Erweckungsgeschichten. Wenn du kannst, hör dir diese 10 Predigten an. Ich preise sie an wie Sauerbier. Damit ein Hunger kommt. Und Johannes Hartel sagt, er will nicht eine Methode lehren, sondern dass wir wieder einen Hunger danach haben, weil ich glaube, wir gehen in eine Zeit rein, ohne dass wir diese Erfahrung mit Gott machen, werden wir uns irgendwo in den Katakomben verschließen und sagen, die schlimme Welt, aber wir sind die Geretteten und der Heiland möge bald kommen. Ich möchte mit euch lernen, leere Hände hinzuhalten, mein ganzes Programm beiseite zu legen. Ein Kennzeichen von jeder Erweckung war, dass das Programm nicht mehr bestimmend war, sondern das Hereinbrechen der Gegenwart Gottes. Ich will gerne mein ganzes Programm beiseite legen, damit Jesus alle Ehre bekommt. Und hier würde ich uns gerne nochmal herausfordern, dass diese Sehnsucht in uns arbeitet. Ich will kein Programm loslegen. Ich will nicht sagen, du musst jetzt mehr beten, du musst jetzt mal eine Fastenfreizeit machen. Das könnte ich jetzt alles sagen und das würde alles gut didaktisch passen. Ich möchte dich lieber nehmen, dass du ganz dicht an das Herz vom Herrn Jesus kommst und hörst, wo du stehst. Mit deinen ganzen Zweifeln, mit deinem ganzen Glauben, mit deiner ganzen Theologie und ihm deine leeren Hände hinhältst. Und dann vielleicht dieses Gebet, Herr Jesus, lass den Himmel doch hier in die Begegnungskirche kommen. Wir bräuchten keine Flyer zu drucken, ich kann euch das sagen. Die Leute würden kommen. Wir bräuchten weder Instagram, wir bräuchten kein Facebook, wir bräuchten keine Webseite. Die Leute würden kommen und vielleicht würden die Veranstaltungen ziemlich lang sein. Der Pastor von der Isle of Lewis, der wurde dann nach einiger Zeit gefragt, weil er von einer Großveranstaltung auf dem freien Feld, wo er auch hingegangen ist, ob er nicht in die Gemeinde rüberkommen könnte, in den Nachbarort. Da sagte er, ich habe noch eine Stunde, zwei Stunden zwischen 1 und 2 Uhr nachts Zeit, wo ich kommen kann. Wenn ich das so sage, kann keiner glauben. Nicht? Ihr hört das an und weil er lieb seid, nickt er das ab. Wa? Aber seit ich das höre, ich weiß nicht, wie oft ich alleine diese Serie gehört habe, weil das ist in den 50er Jahren geschehen. Und bis auf den heutigen Tag sind die Gebetsstunden in der Isle of Lewis noch stärker besucht wie die Gottesdienste. Ich habe vor Jahren mal im Südstern oben auf der Hochkanzel gestanden und habe über eine Flockensahnetorte gepredigt. Eine Flockensahnetorte. So groß. Sieht aus wie ein kleiner Kugelhaufen. Außen die Streusel. Innen drin Sahne. Flockensahnetorte. Und die muss dann aus dem Kühlschrank kommen und wenn du dann mit dem Messer reingehst, dann machst du so. Innen drin noch ein bisschen kalt und gefroren, schneidest es nochmal. Dann habe ich gesehen, wie dem einen oder anderen schon das Wasser im Mund zusammenlief. Ich habe gesagt, Flockensahnetorte bei Karstadt am Hermannplatz für 8 Euro, für 8, sag jetzt ihren Preis, ja, für 10 Mark zu kaufen. Am nächsten Sonntag kriegte ich eine Flockensahnetorte gebracht. Da muss ich sagen, deswegen habe ich das nicht erzählt, sondern um dir Hunger zu machen, wie groß und wie gut Gott ist, dass du träumen musst wieder, dass er kommt. Und wenn es dir schlecht geht, dann lern dieses indische Wort Hansaplast, ja, verstehst du? Dann brauchst du, dann lass das kleben. dann komm. Weil ich denke, nur dann gibt es eine Veränderung in unserem Volk. Nur dann gibt es eine Veränderung in deinem Leben. Nur dann wirst du mutig werden, von dem zu berichten, was Jesus getan hat. Bei der Erweckung in Wales, und hiermit schließe ich dann ab, da wollte ein Journalist ganz hinfahren, wollte sich das Ganze ansehen, ist im Zug unterwegs und kommt dann schließlich an und fragt den Schaffner, wo er denn die Versammlung findet. Und der Schaffner fragt ihm, ist alles klar mit deiner Seele? Ja. Und dann denkt er ganz früh morgens, gehe ich schon hin, weil abends ist alles besetzt. Dann kommt er da hin und dann ist der Raum gerammelt voll. Und dann sagt er, wann ist denn losgegangen? Ja, gestern Abend. Es verliert sich die Zeit, wenn der Himmel kommt. Aber in dieser Zeit passieren Heilungen, da passieren Neugeburten. Und vor allem, was passiert, der Herr Jesus wird verherrlicht. Und darauf will ich warten. Und da habe ich Sehnsucht. Und wenn ich euch in den nächsten Predigten oder wenn ich hier vorne stehe, zu emotionell bin, ich bin eher bedürftig. Ich möchte den Herrn Jesus fragen, warum schaffen wir das nicht? Warum können wir nicht? Dass die Kirche vielleicht sonntags 2-3 Mal voll ist, nicht um anzugeben, dass wir die Stühle besetzt haben. Sondern dass Menschen von Neuem geboren werden. Ich dürfte ein Stück schmecken in Oelsnitz. Ich bin gespannt, was mit diesen Jugendlichen passiert. Aber wenn es da möglich ist, dann sage ich, das war ein Angeld. Gott, du bist viel größer, ich möchte es hier haben. Den einzigen Weg, den ich dahin kenne, ist, dass ich ihm meine leeren Hände hinhalte und sage, Herr, ich hab's nicht. Ich sammle meine 2 Fische und die 5 Brote zusammen und schaue diese Stadt Berlin an und sage, ich hab's nicht. Und ich finde es irgendwie komisch, dass du sagst, gebt ihr ihn zu essen. Jesus, ich möchte beten für die Gemeinde. Dass du unsere Theologie mal beiseite legen lässt und wir dir wieder ganz neu folgen und dich hören. Ich bete, dass du uns geöffnete Ohren gibst. Und wenn wir die Frage stellen, warum konnten wir nicht, dass wir ganz dicht an dein Herz kommen im Gebet, dass du uns eine Antwort gibst. Ich bete egoistisch für mich und für meine Familie und ich bete für die Gemeinde. Heiliger Geist, komm du ganz neu auf uns. Wir nennen uns Pfingstler, aber wo ist die Kraft? Ich würde gern mit euch noch einmal aufstehen vor Gott, weil ich glaube, er ist hier. Ich würde gerne dieses Lied singen, Gott ist gegenwärtig. Das geht mir immer wieder nach, weil ich sage noch mehr von dir, Herr Jesus, von dieser Gegenwart, damit ich anders werde. Wir können es a cappella singen. Gott ist gegenwärtig. Und Herr Jesus, so halten wir dir unsere leeren Hände entgegen. Wenn du sie nicht füllst, bleiben wir gut religiös unterwegs. Aber wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit, damit die Welt erkennt, dass du gekommen bist. Wir wollen eine Gemeinde sein, die den Schmerzenslohn von dir einbringt, Herr Jesus, weil das ehrt dich doch. Wir wollen unsere müden Glieder wieder bewegen, dass wir von deiner Güte und deiner Freundlichkeit Zeugnis geben können. Aber komm du und begegne du uns, wie du es verheißen hast. Amen.